Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich fand den Eindruck sehr interessant, den Vinod eben weitergegeben hat, und ist auch eine gute Vorlage eigentlich für die Predigt jetzt. Diesen Inhalt kannte ich schon, aber eigentlich mehr als Witz. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, stellt man ja fest, eigentlich, deswegen geht auch der Witz so gut, das hat so einen tiefen Humor, weil ich glaube, dass doch so gut wie jeder von uns das schon mal erlebt hat, dass man sich so sicher war und dann doch merkte, ich bin total falsch. Und ich glaube, dass deswegen das als Witz auch so gut funktioniert, weil gute Witze haben immer diese Ebene, dass da irgendwie so ein Fünkchen Wahrheit ist, dass man irgendwo so von hinten rum erwischt wird, ja. Und ich möchte heute weiter predigen an dem Thema der letzten Woche. Also es ist ja die Predigtreihe Kaleidoskop der Liebe Gottes. Das ist jetzt der vierte Teil, beziehungsweise es ist vom vierten Teil der zweite Teil. Ein bisschen verwirrend, aber Gott schenkt uns den Raum zur Buße. Das war letzte Woche schon der Titel. Aber ich habe von dem, was ich vorbereitet hatte, nur ungefähr ein Drittel geschafft, weil irgendwie Gott so viel extra dazu geschenkt hat. Und ich werde dann heute an dieser Predigt quasi weiter predigen. Dieser Eindruck gerade, der ja nun jetzt nicht als Witz gemeint war, sondern eine ernsthafte Ermahnung war in unserer Mitte. Und Vinod kam auch vorher zu mir und ich habe so empfunden, doch, ich glaube, das ist ein Wort hier für jemanden heute. Passt sehr gut zu der Predigt, weil wir leben in einer Kultur, in einer Prägung der Selbstbestimmung. Wir leben, dass wir viel lernen und dass wir denken, ja, wir wissen das und wir haben natürlich recht mit unserer Meinung. Und das ist ganz, ganz stark in unserer Kultur. Nur gegenüber Gott liegen wir damit doch öfters falsch. Aber wie schaffen wir das, das zu erkennen, das wahrzunehmen und dann auch darauf zu reagieren? Da gibt es nämlich massive Kräfte in uns. Und wenn ich sage in uns, dann meine ich die alte Natur. Ja, unsere alte Identität. Und das wird heute in der Predigt einige Male vorkommen. Unsere neue Identität ist die in Christus. Und die liebt Gott. Und die will auch ermahnt werden. Und die will den richtigen Weg gehen. Und das ist unsere eigentliche, zutiefst unsere Identität. So leben wir als solche, die wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das in Predigten hören, dass wir das singen. Nur, wenn wir nur das hören, dann ist es gefährlich. Mein Lieblingsdozent, als ich Theologie studiert habe, hat gesagt, das Wesen der Predigt besteht darin, dass wir eine Ausgewogenheit brauchen zwischen Ermutigung und Ermahnung, zwischen Zuspruch und Anspruch. Wenn wir also immer nur hören, dass wir neu sind in Christus, dann werden wir irgendwann immunisiert gegenüber dem ermahnenden Reden Gottes. Und das ist ganz gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich. So, wenn ich heute einiges über unsere alte Natur sage, dann ist es aus diesem Grund, dass es wichtig ist, dass wir geistlich gesund unterwegs sind. Und eine Menge an Irrlehren hat damit zu tun, dass es total einseitig in eine der beiden Richtungen geht. Wer immer nur hört, wir sind schlecht und wir sind Sünder und wir sind verloren, der wird wahrscheinlich sehr religiös und versucht, durch gute Werke und durch Anstrengung irgendwie vor Gott wohlgefällig zu sein. Wer aber immer nur hört, ja, du bist gerettet und du bist jetzt gut und Gott ist total zufrieden mit dir und er liebt dich wie ein Vater, was ja richtig ist. Aber wer nur diese Seite hört, ich sag mal, des Vaters, der dich verwöhnt, was ein Teil der Realität ist, was wahr ist, aber wer nur das hört, der wächst geistlich auch ungesund auf. Ja, das ist wie Eltern, die eben ihre Kinder nur verwöhnen. Ja, es ist genau wie bei der Erziehung von Kindern. Ja, hier gibt es Menschen unter uns, die haben nur die harte Seite erlebt, fast nur die harte Seite erlebt. Und solche Menschen, die können uns in der Seelsorge berichten, was sie für schwere Kämpfe haben, gesund zu werden, ein gesundes Selbstvertrauen aufzubauen, sich annehmen zu können, sich lieben zu können, wie die Schrift sagt, um das die Grundlage auch andere lieben zu können und Gott lieben zu können. So, die müssen gesund werden. Aber es gibt auch die anderen, die total verwöhnt aufwachsen. Die Eltern machen ihnen alles nur leicht. Sie nehmen ihnen alles ab. Und das ist auch nicht gut. Man fragt sich ja manchmal, wie kann es sein, dass Menschen, die die besten Startvoraussetzungen haben, ein Elternhaus, wo alles da war, materiell alles da war und sie mussten, konnten sich alles aussuchen, welchen Sportverein noch und Musik noch lernen und natürlich wurden sie immer gefahren mit dem Auto der Eltern dahin. Alles wurde nur leicht gemacht. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Solche Menschen sind später auch krank. Sie sind vielleicht lebensfähig, aber sie werden ihr Leben nicht meistern. Es ist, ich möchte es mal so deutlich sagen, ein Verbrechen der Eltern an ihren Kindern, wenn sie ihre Kinder nur verwöhnen, wenn sie ihnen keine Herausforderungen setzen. Kinder müssen Herausforderungen haben. Natürlich jubeln sie nicht, wenn man ihnen sagt, komm hier, das ist jetzt meine Aufgabe für dich. Heute wirst du Staubsaugen oder du den Rasen mähen. Das sage ich dir, das ist jetzt deine Aufgabe. Du bist jetzt alt genug, du bist ein Teil der Familie, du kannst deine Kraft auch einsetzen zum Wohle der Familie. Das hören die Kinder nicht gerne. Das ist auch ganz normal übrigens. Haben wir auch nicht gerne gehört. Aber es ist Teil einer gesunden Erziehung, dass wir unseren Kindern ganz viel Zuspruch und Liebe geben, aber dass sie auch Anspruch bekommen, dass sie Herausforderungen bekommen. So wachsen sie gesund. Und so ist es auch mit unserem Vater im Himmel. So ist es auch mit Gott. Und wir sind in der Gefahr in unserem Land, dass wir diese Seite Gottes, die erzieherische Seite, dass wir die unterbelichten. Weil die hört man auch nicht so gerne. Das sind nicht die Halleluja-Predigten. Ja, Halleluja, Gott erzieht mich, er führt mich gerade einen schweren Weg. Nee, so ist das ja nicht. Wenn er mich einen schweren Weg führt, dann ist das eben ein schwerer Weg. Und den geht man nicht gerne. Und das ist genau, was Thomas heute mehrfach gesagt hat in der Einleitung. Es gibt Wege, die verstehen wir nicht. Es gibt Wege, die sind schwer. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber im Rückblick verstanden. So ist das. Es gibt schwere Dinge und da denken wir manchmal, gerade vielleicht als Pfingstler und als Leute, die dem Wort glauben und das proklamieren, dass wir manchmal gegen Dinge, die schwer sind in unserem Leben, dass wir sagen, das ist alles der Teufel und das beten wir jetzt weg und das binden wir und weg damit, das kann nicht Gott sein. Aber dann haben wir genau diese einseitige Vorstellung von Gott, dann haben wir den erzieherischen Gott nicht mehr. Und das ist gefährlich, sehr gefährlich. Es gibt Christen, die nur so aufwachsen und dann kommt eine Krise, weil Gott lässt Krisen zu, um uns zu erziehen, zu formen, um uns mehr wie Jesus zu machen, dem Bilde Jesu gleichgestaltet zu werden, wie der Römerbrief zum Beispiel sagt. Und dann sind wir total irritiert und können damit nicht umgehen. Buße, also den Aufruf zur Umkehr, so wie bei dem Geisterfahrer, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Das ist nicht etwas, was wir wegbeten sollten, weil wir denken, das fühlt sich so unangenehm an. Das muss der Teufel sein. Als Petrus zum Beispiel von Jesus konfrontiert wurde damit, dass Jesus sagte, also es wird jetzt bald die Zeit kommen, da werde ich leiden. Ja, noch mehr, ich werde sterben. Ich werde gekreuzigt. Was war die Reaktion von Petrus? Er sagte, das geschehe dir nur nicht. Es ist menschlich eine richtige Reaktion. Natürlich, man wünscht niemanden so etwas. Aber was war die Reaktion von Jesus? Oh, danke Petrus, das ist super. Danke, du hilfst mir gerade richtig. Ich war ja total verwirrt. Ah ja, stimmt, weil Gott ist ja gut, mein Vater ist gut. Das war bestimmt eine falsche Einbildung von mir. Nein, so war das nicht. Was hat Jesus gesagt? Oh, oh, was hat er gesagt? Das ist, was wir nie hören wollen, oder? Satan, weiche hinter mich. Das, was du gerade sagst, das ist zwar menschlich nett und trotzdem total konträr zum Willen Gottes. Weil ich habe einen schweren Weg vor mir. Und das ist der Weg Gottes mit mir, weil das ist der Weg, der die Erlösung vorbereitet. Das ist der Weg, der letztlich Rettung der Welt bedeutet. So, wir können von Jesus lernen, beides lernen. Die Liebe Gottes natürlich, bis zum Anschlag, ja, wir sind geliebt. Aber verwechseln wir es nicht damit, dass Liebe heißt, alles nur, was gute Gefühle bei mir auslöst, ja, das ist von Gott. Und alles, was es mir erstmal schwer macht, das kann nicht Gott sein. Das ist nicht das volle Evangelium. Das volle Evangelium beinhaltet Korrektur, Umkehr, Buße. Und ich wünsche mir so, dass wir alle gegründet sind darin, dass wir sagen, okay, himmlischer Vater, wenn du etwas korrigieren willst in meinem Leben, dann erkenne ich deine liebende Hand dahinter. So, nochmal kurz unser Ausgangstext. Apostelgeschichte 2, Abvers 37 ist ja der Text von Pfingsten. Ich will nur noch mal kurz jetzt Revue passieren von letzter Woche, um da jetzt wieder hineinzukommen. Petrus, dieser Petrus, den Jesus so scharf ermahnt hat, aber dann auch aufgebaut hat, und Petrus hat viel gelernt und so wurde er zu einem Mann Gottes. Dieser Petrus steht am Pfingsttag dort und er predigt und die Menschen sind berührt von Herzen. Es dringt ihnen durchs Herz. Es war also nicht einfach nur clever, was er gesagt hat und irgendwie interessant und eine Bildungsrede, sondern es geht ihnen durchs Herz und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Die Menschen erkennen, dass sie vor Gott nicht richtig sind, dass sie verloren sind. Und Petrus sagt, tut Buße. Kehrt um. Ihr müsst euer Leben ändern. Und dieses Wort geht so tief durch, dass es hier heißt, 3000 Menschen nehmen dieses Wort an, und sie werden zu Kindern Gottes. So, du wirst gerecht vor Gott, du wirst ein Kind Gottes. Dein Name erscheint im Buch des Lebens. Der Weg zum Himmel ist frei. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Nur über den Weg, dass du Christus erkennst, deine Verlorenheit und dass du umkehrst. Warum sage ich das? Das ist ja gerade kleines Einmaleins. Ja, das stimmt, das ist das kleine Einmaleins. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist eine Gnade von Gott, wenn er das Licht in unserem Herzen anmacht. Raum zur Buße zu bekommen, ist nicht normal, ist auch kein Menschenrecht. Das könnten wir so denken, dass wir sagen, ja gut, das ist ja, da habe ich ein Recht drauf. Und hier sind wir wieder bei der Prägung unserer Kultur. Aber es ist nicht nur unsere Kultur, es ist ganz, ganz tief das Wesen des verlorenen Menschen, des alten Menschen, ist ganz, ganz tief das Wesen. Also ich habe ein Recht darauf. Es ist ganz, ganz tief. Ich möchte gerade mal so ein bisschen piesacken. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber die Ursula hat uns ja heute herausgefordert. Die hat ja gesagt, wir wollen Gott preisen und wir wollen aufstehen und macht mit. Ob bei dir auch noch ein bisschen alte Natur ist, kannst du zum Beispiel daran feststellen, was du gedacht hast, als du das gehört hast. Weil es ist nicht so außergewöhnlich, dass in uns ein Widerstand ist und dass wir sagen, was soll das? Ich bin mein eigener Herr. Das ist so eine Ansage da. Das überlege ich mir aber selbst. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade fassen könnt, aber das ist unser alter Mensch. Das ist unsere Natur. Also wir glauben, wir haben Recht. Und wenn da jemand kommt und er will uns irgendwie etwas sagen, was uns irgendwie verändern soll, dann ist in uns erstmal ein Widerstand. Erstmal, nö, also, das ist die alte Natur. Und wenn du es kennst, das Gegenteil, wenn du erlebst, dass du sagst, ja, ich nehme gerne Ermahnung an, ich lass mich leiten und führen von Leitern in der Gemeinde, vom Lehrer in der Schule, vom Polizist im Straßenverkehr und so weiter. Wenn du da, nicht weil du minderwertig bist, sondern weil du da sagst, okay, der ist jetzt da gesetzt und der ist jetzt gerade hier der Leiter und ich bin der, der folgen soll. Wenn du dann folgst, dann spricht das von großer Gesundheit und dann ist das eigentlich die neue Natur. Dann ist das diese Erkenntnis, okay, ich brauche Leitung, ich brauche Führung. Ich glaube, fast alle von uns würden sagen, ja klar, wir brauchen die Leitung und die Führung von Gott. Ja doch, wir brauchen die Leitung und die Führung von Gott. Und vom Heiligen Geist, ja. Durch den Heiligen Geist tut er das, ja. Aber wie macht Gott denn das? Wie führt er uns denn? Ja, manchmal durch Eindrücke in der stillen Zeit, wenn ich bete. Aber wie führt Gott uns denn noch? Durch die Leiterschaft, die er setzt. Ist das so oder ist es nicht so? Er führt mich als Gläubigen, dich als gläubigen Menschen durch die Ältesten der Gemeinde. Hallo, darf ich das mal so sagen? Ich werde geleitet und geführt durch die Leitung unseres Kirchenbundes. da habe ich mich unterzuordnen, da bin ich untergeordnet. Heißt das Kadavergehorsam? Heißt das, ja, du, dann muss ich alles machen? Nein, das heißt es natürlich nicht. Das haben wir dann ganz falsch verstanden. Wir dürfen ja darüber reden. Wir dürfen ja unsere Meinung äußern. Dürfen wir auch vor Gott. Wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Aber wo sind wir am Ende des Tages? Wo wird letztlich das sein? Ich habe das neulich noch in einem Gespräch erwähnt. Der Präses unseres Bundes hatte mich gefragt und gebeten, in eine Gemeinde zu wechseln, als ich noch in Wuppertal war. Und es war nicht diese Gemeinde hier. Das war von oben. Und ich habe Gott gesucht und ich habe darüber gebetet. Und ich habe das natürlich ernst genommen. Und ich habe ihm dann gesagt, ich hätte darüber nicht Frieden. Das hatte auch mit Umständen zu tun, dass, weil ich zeitgleich Regionalleiter war und ich hätte das Bundesland verlassen müssen für diese andere Gemeinde. Und ich habe ihm das dann so offen gesagt. Ich habe gesagt, ich habe da jetzt nicht so den Frieden drüber, ist das okay? Und das war gut, dass er gesagt hat, ist okay. Ein weiser Leiter. Der hat mich dazu nicht gezwungen, sondern ihm fehlten auch irgendwie Informationen. Er wusste ja nicht, als er mir das anbot, wusste er ja nicht, wie ich innerlich stehe, auch mit dem Amt des Regionalleiters. Hätte es ja auch gut sein können, dass ich von Gott schon gehört hatte, das sollst du sowieso jetzt auch abgeben. Hätte ja sein können. War aber nicht so. Gott schenkt Raum zur Buße und das ist seine Liebe, das ist seine Gnade. Und es ist sehr gefährlich, wenn wir darauf nicht achten. Hebräer 12 nochmal von letzter Woche. Esau, der Materialist durch und durch, dem der Segen Gottes total egal war, der aber dann später wusste, ich brauche den Segen Gottes. Und er fand nicht den Raum zur Buße. Hier also eine Belegstelle, dass es nicht in der Hand von uns Menschen ist, dass wir sagen, okay, ja, das mache ich jetzt mal oder das mache ich jetzt mal nicht. Okay, Gott, du bietest mir Buße an. Okay, habe ich gehört, habe ich verstanden. Ich sag mal in 3 Monaten, okay? Ja, bis dahin muss ich machen, was ich machen will. Und so, jetzt ist nicht die Zeit in meinem Leben dafür. Nee, jetzt passt das mir gerade gar nicht rein. Also können wir das bitte mal in 3 Monaten machen, dass du mich zur Buße führst. Ja? Ich sag euch, das ist extrem gefährlich. Das ist extrem gefährlich. Du hast total deinen Stand verlassen. Du hast dich erhoben. Du hast dich zu einem Gott erhoben, wenn du so denkst und wenn du so handelst. Du erhebst dich auf die Ebene Gottes. Und das ist gefährlich. Ja, aber Gott ist doch gnädig. Ja, er ist gnädig. Aber Gott ist nicht der Spielball von uns Menschen. Wir können nicht einfach sagen, ja gut, danke für das Angebot, ich überleg's mir mal. Natürlich kannst du das machen, aber höre die Gefahr. Esau fand nicht mehr den Raum zur Buße. Judas Ischariot, 3 Jahre mit Jesus, eng zusammen, suchte später auch den Raum zur Buße, fand ihn nicht mehr. Und er brachte sich um. Jetzt magst du denken, was predigt er eigentlich da vorne? Ist das noch das Evangelium? Ja, das gehört zum vollen Evangelium. Wenn Gott dich überführt, wenn er zu dir spricht, wenn er zum Beispiel dir klar macht, eigentlich soll ich mich taufen lassen. Ja, ich habe das Evangelium verstanden. Gott hat mir da echt das Licht gegeben. Ja, ich brauchte Jesu Blut für Vergebung meiner Sünden. Ja, danke. Oh, ich lese in seinem Wort, wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Und wenn du dann mit diesem Gedanken spielst, und ich meine, vielleicht ist es nicht nur Spielen, vielleicht sind da gewisse Bindungen, sage ich mal, da zieht dich etwas, da hält dich etwas. Das können zum Beispiel Verwandte sein. Ich kenne das selbst. Meine Mutter war katholisch. Ich wurde gläubig durch das Zeugnis wirklich des Evangeliums. Ich erkannte Christus und dass ich ihn brauche. Ich gab ihm mein Leben. Sein Blut hat mich abgewaschen, ich bin eine neue Kreatur. Ich lese in der Bibel ganz normal bei der Bibellese diese Stellen, Markus 16, wer glaubt und getauft wird. Ich denke, wie getauft? Ich bin ja getauft als Baby in der katholischen Kirche. Aber die Reihenfolge ist hier anders. Und ich lese weiter die Bibel und ich lese die Stellen durch. Und ich erkenne, oha, die Reihenfolge ist also immer erst, man kommt zum Glauben selber, man entscheidet sich dafür, weil Gott einem diese Gnade eröffnet. Und danach, als Besiegelung, als bewusster Bund, den ich mit Gott schließe, jetzt lasse ich mich taufen. Ja. Und ich kann euch sagen, das war extrem schwer für mich und meine Mutter. Meine Mutter hat das nicht verstanden. Noch mehr, meine Mutter hat Zweifel bekommen. dass sie mich richtig erzogen hätte, weil natürlich hatte sie den Auftrag von ihrer katholischen Kirche, mich im katholischen Glauben zu erziehen. Und da hat sie sich wie ein Versager gefühlt, dass das nicht geklappt hat, dass ich jetzt also aussteige aus dieser Kirche, dass ich in diese komische Freikirche gehe, dass ich mich da taufen lasse als erwachsener Mensch. Das war ganz schwer für meine Mutter und ich kann mich da hineinversetzen. Und es hat mir wehgetan, dass ich ihr wehgetan habe. Aber Gott hat es mir gezeigt und er hat es mir gesagt. Und sein Wort ist sonnenklar. Und so habe ich es gemacht. Nicht fröhlich gegenüber meiner Mutter, aber ich habe es gemacht. So, ich frage dich heute, wenn Gott dir klar gemacht hat, dass du dich taufen lassen sollst, weil er dir die Erlösung geschenkt hat, hast du das Recht zu warten? Hast du das Recht zu sagen, naja, ich guck mal, wann mir das so in den Kram passt? Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen deutlich, aber überprüfe es, ob es nicht der Geist Gottes ist, der das sagt. Das ist kein Spiel. Wir haben einen Vater im Himmel. Ja, der liebt uns, aber der gibt uns auch ganz klare Anweisungen. Kannst du dir erlauben zu sagen, das passt mir jetzt gerade nicht? Ich sage, Gott in seiner Güte und Gnade, oftmals lässt das durchgehen, aber du weißt nichts, du weißt es nicht. Wir sind da viel zu autonom in unserem Denken, viel zu autonom. Vielleicht hat Gott dir aufs Herz gelegt, einen bestimmten Betrag zu spenden an eine gute Organisation, irgendwohin. Das ist nur ein Beispiel. Und dann überlegst du und hin und her und na, soll ich das machen, soll ich es nicht machen? Eigentlich wollte ich mir das kaufen, aber dann geht das ja nicht. Und du überlegst hin und her, das ist die alte Natur. Das ist der alte Mensch. Die neue Natur sagt, okay Vater, du sagst mir das, ich weiß, du bist gut. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, ist auch ein bisschen schwer gerade für mich, weil ich wollte mir das und das kaufen, dann geht das ja nicht. Aber, Sir, ich mache es. Kannst du das nehmen, kannst du das hören? Oder bist du, ich sag mal, weichgespült von einem halben Evangelium? Raum zur Buße ist Gnade. Raum zur Buße ist Gnade. Und wir sind oft so schief gewickelt, dass wir denken, wir könnten uns das so aussuchen. Römer 3, Abvers 9. Wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Was ist das? Nun, hoffentlich klingt uns das fremd, denn dann heißt es, wir sind als neue Kreatur in unserer neuen Identität unterwegs und das ist auch richtig so. Aber wir sollten uns immer wieder daran erinnern, wo wir herkommen. Und ich weiß nicht, wie tief wir es begriffen haben, wo wir herkommen. Denn in Gottes Augen, Gottes Urteil über den Menschen ist, dass kein Mensch vor ihm gerecht ist. Dass da auch kein Mensch ist, der nach ihm gefragt hat. Jetzt magst du sagen, ja, aber doch, ich war mal in der Not, ich habe nach ihm gefragt. Das ist hier nicht gemeint. Es geht hier um ein Gottsuchen, um ein ernsthaftes Gottsuchen. Die Wahrheit wissen zu wollen und zu Gott zu finden. Und dann wird hier einiges aufgelistet. Da Paulus zitiert hier Jesaja und Psalmen und Prediger aus dem Prediger. Alles Zitate aus dem Alten Testament, die er hier auswählt, wo die Schrift schon sehr klar sagt, wir sind schuldig, wir sind unter dem Todesurteil Gottes. Und wir sind dafür verantwortlich. Johannes 3, Vers 19 und 20. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Jeder, der Böses tut, er hasst das Licht. Und er kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Nochmal, ich rede gerade über unsere alte Natur. Unsere neue Kreatur ist ganz anders. Aber es ist wichtig für uns, dass wir das festhalten und dass wir Gott dankbar sind. Das ist die Wurzel von Dankbarkeit. Und wir sagen, Gott, das weiß ich, da komme ich her. Das Licht, das ist Christus. Er ist in diese Welt gekommen. Und so merkwürdig das klingt, aber der alte Mensch, die alte Natur liebt nicht das Licht Gottes, sondern liebt die Finsternis. Das klingt so abstrus, aber das ist wahr. Wir als alte Menschen, wir lieben mehr die Finsternis. Wir wollen nicht, dass unsere Werke aufgedeckt werden, weil dann wüssten wir, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Ich möchte das auch betonen von daher, dass wir oft denken, wir könnten das ja irgendwie selber entscheiden und selber rauskriegen. Nein, das können wir nicht. Der alte Mensch liebt die Finsternis. Das ist so. Deswegen macht es auch wenig Sinn, dass wir als Christen den Menschen um uns herum, die nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, die nicht errettet sind, das macht wenig Sinn, dass wir ihnen immer und immer wieder vorhalten, wie schlecht sie leben und dass sie falsche Werte haben. Das macht ganz wenig Sinn, weil sie es gar nicht verstehen können, weil sie nicht das Licht empfangen haben. Sie lieben ihre bösen Werke. Das ist so. Unser Weg ist, dass wir in der Liebe Gottes vorleben, ein Leben in Liebe, in Demut, in Freiheit, in Dienen, in Großzügigkeit, all das so wie Christus ist, dass wir das vorleben und dass die Menschen irgendwann erschüttert werden, weil wir auch für sie beten, dass der Geist Gottes anfängt, bei ihnen anzuklopfen und dass sie erkennen, könnte es sein, dass das doch irgendwie falsch ist. Ich möchte ein Beispiel geben, was ich kürzlich gelesen habe und ich weiß, das ist auch jetzt ein bisschen riskant, das zu sagen, aber ich möchte es deutlich sagen. Ich habe gelesen von einer Frau in den USA, die in einer lesbischen Beziehung lebte. Und dann hörte sie immer wieder mal von Christen, dass das irgendwie falsch ist. Aber es hat sie nicht erreicht, es hat ihr Herz nicht erreicht. Sie hat gedacht, dass das völlig normal und legitim ist, bis sie Christ wurde. Sie lernte Christus kennen, sie öffnete ihr Herz, das Licht des Evangeliums kam. Sie war noch eine Zeit lang in dieser Beziehung, aber dann fing der Geist Gottes an, ihr zu erklären, dass das von Gott nicht so gedacht war. In einer Liebe und Geduld von Gott dem Vater. Und dann merkte sie, dass es nicht gut ist. Und dann kam erst recht nochmal ein großer Kampf für sie, diese Beziehung zu beenden und daraus zu kommen. Sie beschreibt das sehr tief, dass sie da mehrere Schritte gehen musste und Hilfe brauchte und seelsorgerlichen Beistand. Aber was ist der Punkt, den ich sagen möchte? Es macht wenig Sinn, dass wir Menschen, die Homosexuelle empfinden und vielleicht sogar darin leben, es macht wenig Sinn, dass wir als Christen zu ihnen hingehen und mit dem Finger zeigen und sagen, das darfst du nicht und das ist falsch. Wir sollten als Christen klar diesen Stand natürlich haben, dass es falsch ist. Ja, das sagen wir. Nur, dass Menschen das erkennen und da rauskommen, dazu brauchen sie die Liebe Gottes in Form von Raum zur Buße. Und solange sie das noch nicht haben, und das schenkt Gott, wann es ihm gefällt, wobei wir natürlich dafür beten können, aber solange diese Menschen das noch nicht haben, was ist unsere Aufgabe? Wir sollen diese Menschen lieben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir sollen diese Menschen lieben. Wir sollen ja sogar unsere Feinde lieben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wir sollen diese Menschen lieben, versteht ihr? Und ich glaube, der Teufel, der will uns manchmal, wie diesen Bär da im Zirkus, an der Nase rumführen und uns genau auf die falsche Fährte bringen. Die falsche Fährte ist nämlich, dass wir ständig mit den Fingern auf sie zeigen und sagen, ihr seid falsch und ihr seid falsch. Übrigens, wir sind richtig und wir überheben uns, weil wir die Gnade haben wir verloren. Wir haben es nicht mehr drauf, dass das alles Gnade ist. Wieso bin ich heute nicht ein Drogenabhängiger in einem chaotischen Leben? Warum nicht? Ja, weil ich da so schlau bin und alles richtig gemacht habe. Überhaupt nicht. Ich war als Teenager ziemlich auf dem falschen Weg. Mit viel Alkohol und der Beginn mit leichten Drogen. Und dann kam die Gnade Gottes in mein Leben, weil jemand mir von Jesus erzählt hat und ich durfte Christus erkennen. Ich war so erstmal so ein Dickschädel, atheistischer Dickschädel, dass ich gesagt habe, das glaube ich alles nicht. Das vom Tisch gewischt. Und mein Weg war vorgezeichnet. Ich will nicht sagen, es wäre unbedingt so gekommen, aber ich ging in die Richtung. Ich hätte ein Drogenabhängiger werden können. Ja, das war der Weg, auf dem ich war. Bis die Gnade Gottes kam. So, warum bin ich heute kein Drogenabhängiger? Weil die Gnade Gottes gekommen ist. Weil er mir Raum zur Buße gegeben hat. Weil er mir geholfen hat. Das ist doch nicht mein Verdienst. Das habe ich mir doch nicht anzuheften. Wow, hier. Ich habe mich befreit. Das ist die Gnade, das ist der Raum zur Buße, das ist, was Gott tut. Und dafür danken wir ihm und dafür beten wir ihn an. Wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir ihn sehen werden, versteht ihr? Das wird eine Zeit von Dankbarkeit sein, die nicht mehr aufhört. Und das ist nicht irgendwie, ja, das muss ich jetzt machen, das willst du machen. Die Liebe zu Jesus, der Raum zur Buße. Johannes 5, Vers 43. Jesus sagt, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Interessantes Wort von Jesus. Beschreibt wieder unsere alte Natur, hier im Gespräch mit den Pharisäern. Übrigens ist es sehr hilfreich, wenn du das Evangelium liest und du stößt auf die Pharisäer. Ganz, ganz guter Tipp, damit du richtig Gewinn aus dem Bibellesen rausholst. Der erste Reflex ist vielleicht, boah, diese blöden Pharisäer. Wie kann man nur? Da spricht Jesus mit ihnen und die rallen es nicht. Das ist doch so klar. Nein, ich gebe dir mal einen guten Tipp, wie du Gewinn aus diesen Bibelstellen holst. Nimm das mal als Spiegel für dich, für deine alte Natur. Nimm das mal als Spiegel. Sag mal, okay, Herr, rede zu mir. Gibt es bei mir vielleicht auch doch ein bisschen manchmal noch Selbstgerechtigkeit? Gibt es bei mir manchmal auch doch diese Gesetzlichkeit und diese Überheblichkeit gegenüber den Sündern? Das Wort Gottes will uns da helfen, mal einen Spiegel vorsetzen, sagen, hey, hallo, du bist da auch gerade so unterwegs, lass mal wieder deine Gedanken erneuern. Warum bist du denn nicht mehr ein Sünder? Ja, weil du begnadigt wurdest. Das hast du dir doch nicht anzuheften, dass du das so toll gemacht hast. Das war das Problem der Pharisäer. Und das ist manchmal auch unser Problem. Meins auf jeden Fall. Ich sag's euch. Überleg mal, denk mal nach. Wenn Gott dir einen Spiegel vorhält und er überführt dich von Selbstgerechtigkeit und von Arroganz, dann sag doch, danke Gott, das ist Gnade. Ich will nicht so sein. Mach mich frei davon. Ich will so sein wie du, Jesus. Und wir nehmen halt gern die Ehre von Menschen. Das kann aber so weit gehen, dass wir eher süchtig werden. Wir suchen die Ehre, wir brauchen das. Wie Ernährung für unser Inneres, für unser Ego. Wir müssen geehrt werden. Da hat jemand eine Ehrung bekommen und ich nicht. Warum eigentlich nicht? Ich habe ja auch so viel gemacht. Keiner hat es mal wieder gesehen und so weiter. Das ist die alte Natur. Ich weiß, damit habt ihr ja alle nichts mehr zu tun. Ich manchmal. Und dann zu sagen, okay, Herr, du offenbarst mir gerade mal wieder was über mich. Danke, Herr. Ich möchte andere... Ja, anderen die Ehre geben und den Dank, den ihnen gebührt. Und du kümmerst dich darum, wann ich geehrt werde und wann ich Dank kriege. Und wenn ich das jetzt eine Zeit lang nicht kriege, okay, Herr, du formst mich, du erziehst mich. Ich werde gerade nicht verwöhnt, okay, du erziehst mich. Ich sage ja dazu. Römer 8, Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Okay, was heißt denn im Fleisch sein? Also ich rede hier nicht von Grillen, ist klar. Aber muss man übersetzen, das ist ja nun so ein tiefer paulinischer Begriff, der da immer wieder auftaucht. Übrigens nicht immer mit derselben Bedeutung, das kommt noch dazu. Manchmal heißt es vergänglicher Körper, aber... Hier ist gemeint die alte Natur, von der ich jetzt schon öfter geredet habe. Das, was aufbegehrt gegen Gott und seine Gebote, was aufbegehrt dagegen, dieses, ich lasse mir von niemandem was sagen, das werde ich selber bestimmen. Diese ganze Autonomie und was, das ist ja der größte Hochmut des Menschen überhaupt, dass er denkt, ich kann das alles richtig machen. Was ja nicht stimmt. Allerspätestens, wenn du auf dem Sterbebett bist, wirst du feststellen, dass du nicht alles machen kannst, wie du das willst. Wenn die Stunde deines Todes kommt, dann kommt die. Da träumen viele Menschen von, das Leben zu verlängern und irgendwie immer noch was machen zu können. Es gibt Leute, die lassen sich dann einfrieren in der Hoffnung, dass es Jahrzehnte später irgendwann ein Mittel gibt, dann werden die aufgetaut und dann kommt das Mittel des ewigen Lebens und sie kriegen diese Tablette und dann können sie ewig leben. Menschen glauben sowas. Menschen zahlen dafür viel Geld. Menschen machen das wirklich. Kannst du mal googeln, das ist jetzt kein Quatsch. Aber das ist diese Autonomie des Menschen. Manche träumen gerade davon und planen, ja, wenn die Erde hier bald kaputt geht, das kann ja wirklich passieren. Ja, ich gehöre zu denen, weil ich so viel Geld habe, ich werde mit auf den Mars fliegen. Dann bauen wir da unsere Kolonie und irgendwie mit einem Ökosystem, was intern dann noch funktioniert und Sonnenenergie und so weiter. Das ist kein Quatsch. Das ist dieser ganze Widerstand gegen Gott. Man will sich nicht in Gottes Hände legen, sondern man will das alles selber machen. So verpeilt können wir Menschen sein. Das Trachten des Fleisches, also das die Sehnsucht der alten Natur ist, sich nicht dem Gesetz Gottes zu unterwerfen, und die Folge davon ist Tod. Und wir brauchen, dass Gott uns überwindet, den Raum zur Buße, damit wir neue Menschen werden. Das Fleisch wird gekreuzigt. Das Fleisch ist tot. Wir erklären es immer wieder für tot. Wenn dieser Gedanke kommt, gegen Gottes Gebot, dann musst du eben den geistlichen Kampf führen. Dann musst du sagen, nein, ich werde den Willen Gottes tun. Und ich kann das durch den Heiligen Geist, der in mir ist. Aber meine alte Natur kann es nicht. Wir sagen oft, na, der will das nicht. Das ist eigentlich tiefer, das Problem. Das Problem ist viel tiefer. Wir denken doch oft, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, die sehen an uns, Mensch, das muss doch gut sein, dem geht es doch gut, der ist doch frei geworden, der führt eine gute Ehe und was das alles noch so sein kann. Wir untermauern das mit Zeugnissen von der Güte Gottes. Warum bekehren sich eigentlich nicht gleich alle, denen wir sowas erzählen? Warum eigentlich nicht? Das war mein erstes Riesenproblem, als ich frisch Christ war. Ich komme nach Hause, ich erzähle meinen Eltern, Jesus lebt, er hat mich gerettet. Das stimmt wirklich. Sie haben es nicht geglaubt. Ich konnte das nicht fassen. Wie kann man das nicht glauben? Ich bin doch jetzt nicht irgendein unbekannter Staubsaugervertreter, der ihnen was verkaufen will, was sie gerade gar nicht brauchen. Ich bin doch der Sohn, den sie kennen. Warum glauben die das nicht? Die Antwort ist einfach. Gott gab ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht den Raum der Buße. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Aber war so. Wir können uns nicht selber wie Baron Münchhausen rausziehen. Das Fleisch, die alte Natur, Vers 7 am Ende, kann sich Gott nicht unterwerfen. Das ist ein Naturgesetz. Das ist die Folge der Sünde. Das ist die Folge dessen, dass die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, haben gesagt, wir wollen wie Gott sein. Das ist die Folge davon. Sie können es nicht. Kann uns das vielleicht anspornen zu beten? Nun nicht in dem Sinne, dass unsere Gebete nun die Rettung der Welt sind. Die Rettung der Welt hat nur einen Namen und der ist Jesus. Aber wir dürfen ihn bitten und das ist sein Verlangen. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, nicht nur im Himmel, auch auf Erden. Dass wir dadurch den Raum zur Buße erbeten, erbitten und Gott will es auch. Wir in Partnerschaft mit Gott. Weil dann kommt der Moment und dann macht Gott das Licht an in ihren Herzen. Und dann verstehen sie es. Es fällt wie Schuppen von ihren Augen. Ich habe es euch hier erzählt. Mein Vater, für den habe ich circa 30 Jahre gebetet. Ich will mich da nicht rühmen, ich habe auch nicht täglich und nicht irgendwie stundenlang auf den Knien, das will ich hier gar nicht erst falsch darstellen. Aber ich habe für ihn gebetet. Im Laufe der 30 Jahre natürlich viel auch. Und dann hat er sich bekehrt. Dann war der Zeitpunkt da. Warum erst dann, weiß ich nicht. Aber das Licht ging an in seinem Herzen. Er war todkrank. Ich besuchte ihn, er sagte, bring das Testament mit, ich habe es ja schon mal erzählt. Ich muss mein Testament machen. Ich sagte, klar, ich komme. Ich bringe das auch mit, aber bevor ich dir das Testament, bevor wir das klar machen, habe ich nochmal ein Anliegen. Und ich habe nochmal Anlauf genommen, ich habe es ja oft vorher getan. Vater, du weißt, da gibt es was, wenn man stirbt, dann kommt man irgendwo hin, aber nicht automatisch in den Himmel. Und ich habe ihm das nochmal kurz erklärt, das Evangelium. Und dann war das der Zeitpunkt Gottes. Ich wusste nicht, was mein Vater jetzt sagen wird. Ich wusste, was er oft gesagt hat. Ich kann das nicht sehen, dann kann ich das nicht glauben und die ganzen Argumente. Und mein Vater sagt, ob Gott mich annehmen wird? Oh, Raum zur Buße. Jetzt war der Moment da. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Das war Gottes Plan. Warum auch immer so spät, das war Gottes Plan. Der Mensch kann sich Gott nicht unterordnen, es sei denn, es wird ihm geschenkt. Wenn du dich Gott unterordnest und vielleicht sogar fröhlich, weil du sagst, ja Gott ist ja gut, ist ja mein Vater. dann geh heute mit diesem Gedanken zumindest nach Hause, dass du beschenkt bist, dass das die größte Gnade auf deinem Leben ist. Niemand wird in den Himmel gehen und sagen, hallo, hier bin ich, Vater. Habe ich gut gemacht, ne? Nein, werden alle in den Himmel gehen und sagen, danke, Vater. Ich hatte es nicht verdient. Habe ich nicht verdient. Hast du mir geschenkt. Du hast mir das Licht des Evangeliums gegeben. Du hast mir den Raum zur Buße geschenkt. Und das war das größte, größte, größte Geschenk. Das ist größer als jede Krankenheilung. Das ist größer als jede finanzielle Versorgung. Das ist größer, als dass Gott dir den Partner fürs Leben schenkt. Das ist größer, als dass er deine Gebete hört und du Arbeit hast. Das Größte ist und bleibt, dass du den Raum zur Buße geschenkt bekommen hast von ihm und darin leben darfst täglich. Es bleibt Gnade, dass du in diesem Raum lebst. Es bleibt Gnade. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir jetzt noch zusammen ein Lied singen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, so oft denken wir, dass alles so in unserer Macht ist, wie wir das alles steuern und lenken können. Aber Herr, manchmal forderst du uns heraus, wir laufen wie vor eine Wand, wir verstehen es nicht. Schweres geschieht in unserem Leben. Herr, manchmal tust du das und immer noch aus Gnade und Liebe, weil du gar nicht anders kannst, aber weil du weißt, dass du uns gerade weiterentwickeln willst, dass du uns lösen willst von unserer Arroganz, unserer Rechthaberei, unserer Selbstgerechtigkeit und all diesen Dingen. Herr, und da möchten wir dir Danke für sagen. Herr, wir wollen dich nicht nur als verwöhnenden Vater, das wollen wir auch manchmal und das genießen wir auch und dafür danken wir dir, aber wir wollen dich auch als erziehenden Vater. Ja, wir wollen das, Herr, weil dich das ehrt und weil es uns auch weiterentwickelt. Wir wollen mehr werden wie du, Jesus, und bitten dich, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gibst und schenkst, dass du das von innen heraus bei uns tust. Danke, Herr. Amen.